Ein herzliches Dankeschön all den Betern und auch noch ganz besonders natürlich auch euch, die wir gemeinsam im Lied Gott gelobt und angebetet haben, auch Kalli für deine schöne Begleitung. Eine Frage an die Technik. Haben wir das Lied, das wir gerade eben nicht sehen konnten, haben wir das inzwischen in der Präsentation? Vielleicht kannst du während der Predigt mal gucken, ob du das noch reinkriegst, weil ich würde so gerne dieses Lied noch singen. Das können wir vielleicht nach der Predigt singen. Weil wir haben am Mittwoch darüber gesprochen, wir treffen uns immer zum Bibelstudium und da hat Karl Georg sehr richtig angemerkt, dass es ein großer Verlust ist für unser Liederbuch, dass dieses Lied da nicht drin ist. Ich hätte auch erwartet, dass es drin ist und irgendwie konnten auch ganz viele von euch das auswendig, aber bei den Strophen haben wir ein bisschen gescheitert. Aber das Wichtigste, das haben wir getan. Wir haben uns Gott ausgeliefert. Im Wort und im Lied. Und das ist das, worauf es ankommt. Nicht um die perfekte Darbietung, sondern um das hingegebene Herz. Aber manchmal geht es uns so, dass man Sachen sehen möchte und sie nicht sieht. Kennt ihr dieses Kinderspiel? So, ne, die kleinen Kinder, die halten sich die Augen zu und sagen, ich sehe dich nicht und du siehst mich auch nicht. Und dann manchmal luschert einer so und stellt fest, ich sehe den anderen ja doch. Kennt ihr das? Habt ihr bestimmt mit euren kleinen Kindern damals auch gemacht, das war immer sehr lustig. Irgendwann stellt man fest, bloß weil ich jemanden nicht sehen kann, kann er mich trotzdem sehen. Und das ist ja manchmal sehr tröstlich und manchmal beängstigend. Es kann sehr unterschiedlich sein. Ich kann dich sehen. Was löst das aus, wenn jemand das sagt? Ich kann dich sehen, wenn zum Beispiel der Ehemann gerade den Finger in den Kuchenteig steckt und die Frau gerade hinten am Arbeiten war und sagt, ich sehe das. Ertappt, genau. Oder wenn die Kinder Verstecken spielen und eben einer sucht und sagt, ich habe dich gesehen. Dann ist er erwischt. Manchmal ist das auch sehr bedrohlich. Ich kann dich sehen, wenn ich vielleicht bei was Verbotenem erwischt werde. Oder noch viel schlimmer, wenn jemand verfolgt wird oder, wie man heute so modern sagt, gestalkt wird. Da will man nicht gesehen werden. Wie fühlst du dich, wenn du sichtbar bist? Wenn man dich sieht? Unangenehm oder erfreut? Da werden wahrscheinlich alle sagen, das kommt so ein bisschen drauf an, nicht wahr? Einmal kommt es natürlich darauf an, was für ein Typ ich bin. Manche Menschen, die haben kein Problem damit, gesehen zu werden. Ja? Und ich bin dankbar, dass es viele in der Gemeinde gibt, die gar kein Problem haben, hier vorne Gottesdienst zu leiten oder zu beten. Wird man ja auch gesehen. Ja? Manchen fällt das nicht so leicht. Die suchen sich lieber eine Aufgabe im Hintergrund. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass diese Typfrage ist nicht das Hauptproblem, sondern es ist meistens eher eine Situationsfrage, wie es mir geht, wenn ich sichtbar bin. Nämlich, wer sieht mich und was will er oder sie? Wie schauen diejenigen mich an? Karina hat das ja schon angedeutet und gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist das Jahresmotto 2023. Ich finde das fantastisch. Und wir wollen uns heute eben auch in der Predigt auf diesen Gedanken einmal und dieser Geschichte ein wenig nachgehen. Aber was das bedeutet, du bist ein Gott, der mich sieht, hängt ganz entscheidend davon ab, wer Gott ist. Und wie er mich anschaut. Ich kenne aus meinem Kindergottesdienst das noch und vielleicht manch einer von euch auch. Da gab es mal so ein Lied, das wird ab und zu mal als Anti-Beispiel genommen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Wie fühlt man sich, wenn man so gesehen wird? Aber wie fühle ich mich, wenn Gott sagt, ich sehe dich? Du bist nicht allein. Auch wenn du großen Kummer hast oder Sorgen oder Angst, ich sehe dich, du bist nicht allein. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wer Gott ist und wie er uns anschaut. Dieses Zitat, dieses Motto, das finden wir im 1. Mose Kapitel 16. 1. Mose Kapitel 16. Wir lesen eigentlich auch so peu à peu das ganze Kapitel, deswegen schlag einmal 1. Mose 16 auf. Und wir lesen aber als erstes mal die ersten drei Verse. 1. Mose Kapitel 16, die ersten drei Verse. Aber wie gesagt, Finger in der Bibel lassen oder im Handy das geöffnet lassen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr von dem Text. Ich lese mal ganz klassisch nach der Luther-Übersetzung. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abram gehorchte der Stimme seiner Frau Sarai. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd, gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, und nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Ja, also wenn das nicht so leger in der Bibel stehen würde, wir würden sagen, das ist eine ganz schön pikante Geschichte und die hat eigentlich hier nicht so viel zu suchen, nicht wahr? Im freundlichsten Zusammenhang könnte man noch von Leihmutterschaft reden. Aber damals gab es nicht allzu viel Medizin in diesem Zusammenhang. Aber diese Geschichte, das, was hier passiert, ist vor allem eine Geschichte des Sehens. Und wir werden feststellen, wenn wir uns jetzt hier durchschauen, da geht es einmal um die Frage, wie sich Hagar und Sarai gegenseitig sehen. Sie sehen nämlich aufeinander herab. Und dann gibt es dort noch Abram. Und der sieht vor allen Dingen weg. Und dann gibt es Gott. Und der sieht hin. Und zwar mit Gnade. Aber Anfang tut das mit Herabsehen. Das ganze Unheil, was in diesem Kapitel entsteht oder beschrieben wird, gründet letzten Endes auf diesem Vorschlag Sarais der Leihmutterschaft. Wie gesagt, für uns ganz schön pikant und auch sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich in der damaligen Zeit nicht so ungewöhnlich, nicht so recht normal. Wenn die Sklavin der Frau ein Kind gebärt, dann konnte sie das als ihr Kind annehmen und dann war ein Erbe geboren und alles war fein. Aber die Menschen waren damals auch nicht anders als heute. Und die Probleme, die aus so einer Dreiecksbeziehung entstehen können, sind auch dieselben. Wir lesen einmal die nächsten zwei Verse. Und er, also Abram, ging zu Hagar und die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Und da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist und ich bin gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Hagar sieht auf Sarah herab. Kinderlosigkeit war damals eine große Schande, ein großes Problem. Und natürlich wusste man noch nicht über all diese Zusammenhänge, aber in diesem Fall lag es ja offensichtlich tatsächlich an Sarah, weil Abraham ja mit Hagar ein Kind zeugen konnte. Aber, liebe Sarai, du wusstest das doch. Es war doch dein Vorschlag, dass sie an deiner Stelle schwanger werden soll. Und mit Sicherheit war Sarai eine so weise Frau, dass sie auch wusste, was daraus kommt. Aber Hagar fühlt sich jetzt als etwas Besseres, weil sie ein Kind bekommen kann. Und Sarai nicht. Und das ist etwas zutiefst Menschliches und nicht in Ordnung. Aber es ist so. Und man hätte es erwarten können. Und gleichzeitig sieht Sarah auf Hagar Denn die ist ja schließlich nur die Sklavin. Was erlaubt die sich, sich hier zu etwas Besserem zu machen? Aber sieht auch auf Abraham herab. Sie sagt, das Unheil, das mir jetzt geschieht, daran bist du schuld. Und wir würden sagen, Moment mal, Sarai, war das nicht dein Vorschlag? Aber das sieht sie nicht. Sie versucht für sich so eine überlegene Position einzunehmen und sagt, hier komm, du hast das angerichtet, jetzt sieh auch zu, dass es gut wird. Und diese Sklavin aus Ägypten, die hat sich hier überhaupt nicht aufzuspielen. Die Frage ist, wenn das Kind in diesem Fall zwar nicht im Brunnen gefallen ist, aber eben unterwegs ist, wenn das Unheil da ist, wie sehen wir einander an? Seien wir doch ehrlich zu uns selbst. Keiner von uns ist ohne Schuld. Und wir werden aneinander schuldig, tun Dinge, machen Vorschläge, sagen Worte, die verletzend sind oder die nicht in Ordnung sind. Wie schauen wir einander an? Und oftmals, wir haben ja gerade eben auch über dieses Thema im Bibelgespräch nachgedacht, Familie, Gemeinde als Familie. Oftmals schauen wir nicht in Liebe und in Demut und in Güte einander an, sondern fangen an, einander zu beurteilen. Wie gibt der sich denn? Was hat der denn heute gesagt? Oder was hat die denn heute an? Glaubt ihr, das passiert bei uns nicht? I'm sorry. Ich habe das alles schon gehört. Es gibt es auch unter uns. Und wenn wir von diesen Äußerlichkeiten weitergehen, welche Meinung hat der, theologisch, politisch, wie auch immer, da schauen wir manchmal einander an und denken uns, wie dumm ist der oder wie untragbar ist diese Haltung denn oder wie abgefallen. Wie schauen wir einander an in unserer Unvollkommenheit natürlich, aber auch in unserer Unterschiedlichkeit. Wie schauen wir einander an? Das ist die zentrale Frage. Und wenn wir dem Beispiel von Sarai und Hagar nachfolgen, dann ist das nicht gut. Denn es gibt ja auch die Alternative. Wir können einander doch in Wertschätzung anschauen. Hätte Sarai nicht dankbar sein können, dass ihr Plan aufgegangen ist, dass ihrer Familie endlich ein Erbe geboren wird, wenn schon nicht durch sie, dann doch wenigstens durch ihre Sklavin? Das war ja ihr Vorschlag. Und Hagar, hätte sie nicht genauso dankbar sein können Sarai gegenüber? Hagar war ja offensichtlich unverheiratet. Eigentlich musste sie damit leben, dass ihr Schicksal besiegelt war. Sie wird kinderlos bleiben in dieser Welt, denn sie ist eine einfache Sklavin und hat kein Recht darauf, hier etwas zu tun, was für sie natürlich auch von Gott angelegt in ihrem tiefsten Innersten ein Wunsch ist, ein Kind zu bekommen. Sie hätten doch auch gütig miteinander umgehen können, wertschätzend, dankbar. Kann ich mich mit dir freuen, wenn dir etwas besser gelingt als mir? Ich hoffe doch sehr. Sie konnten es nicht. Aber wir können doch anders aufeinander schauen als Hagar und Sarai. Wenn wir dem Ganzen auf den Grund gehen, dann werden wir feststellen, die Ursache für meine Sicht auf dich bist meistens nicht du, sondern das ist meine Sicht auf mich. Was heißt das? Wer Frieden mit sich selber hat, wer zufrieden ist mit sich, wer dankbar ist, wer sagen kann, okay, ich bin so, wie ich bin, der muss sich nicht über den anderen erheben. Der muss nicht den anderen klein machen, um sich selber besser zu fühlen. Die Frage von Selbstannahme und Selbstwertschätzung bestimmt ganz, ganz wesentlich die Frage der Fremdwertschätzung und der Annahme des anderen. Nur wer sich selbst als geliebtes und gesehenes Kind Gottes weiß, kann mit den Unterschiedlichkeiten, den Herausforderungen, die wir natürlich miteinander haben, umgehen. Meine Sicht auf dich wird bestimmt davon, wie ich mich sehe und ob ich mich geliebt weiß. Hagar und Sarai schauen aufeinander herab. Und Abraham, der schaut vor allen Dingen erstmal weg. Wir schauen uns mal die nächsten Verse an. Eigentlich nur Vers 6. Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Und jetzt steht hier ganz lapidar, da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Klingt erstmal modern, ja? Du hast das in deiner Hand, du kannst doch eine Entscheidung selber treffen. Aber mal liebe Leute, Abraham war gerade in dieser Kultur, in dieser Zeit, er war das Oberhaupt der Sippe. Er war derjenige, der für Frieden sorgen sollte. Er war derjenige, der die Familie zusammenhalten sollte. Abraham war auch durchaus geschickt darin. Der konnte Kriege gewinnen, der hat Könige beeindruckt. Aber zu Hause kneift er. Da tut er so, als wenn er damit nichts zu tun hätte. Was habe ich damit zu tun? Ups, ich? Ich habe zwar die Frau geschwängert, aber damit habe ich doch nichts zu tun. Das ist doch unverständlich, das ist doch nicht normal. Wisst ihr, was schlimmer ist, als wenn jemand ein negatives Feedback gibt? Ignoranz. Wenn jemand einfach so tut, als wenn mich das nichts angeht, als wenn es dich gar nicht gäbe. Das ist verletzender, als wenn ich dir etwas Negatives sagen würde, weil dann könnten wir darüber ja reden. Aber einander zu ignorieren, das ist wahrhaft böse. Wer klar kommuniziert, hilft dem anderen, auch wenn es nicht erfreulich ist. Aber wegschauen ist eigentlich, also in diesem Sinne wegschauen, ja, ist eigentlich immer verletzend. Das ist egal, ob das im kleinen persönlichen Bereich ist, in der Familie oder so etwas, oder im großen, im öffentlichen Raum, in der Politik, wo auch immer. Ich habe mal einen Artikel gelesen über Menschen, die diese Obdachlosenzeitung verkaufen. Abseits oder ich weiß gar nicht, wie heißt die bei uns? Hinz und Kunst, genau solche Sachen. Ihr kennt die Menschen. Bei uns in Remmenstedt steht häufig eine junge Dame vor dem Aldi und hat halt ihre Hinz und Kunst in der Hand. Und mir war das immer peinlich. Ich lese die Zeitung nicht. Ich wollte nicht angesprochen werden, habe ich mal weggeguckt. Und ich habe diesen Artikel gelesen über diese Menschen, die das machen. Und die haben dort berichtet, dass sie sagen, ich habe kein Problem damit, wenn jemand meine Zeitung nicht kauft. Aber dass die Leute mich ignorieren, das tut weh. Und es stimmt. Und da ist mir das erst bewusst geworden. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, ich lese die Zeitung immer noch nicht, aber ich rede mit ihr. Wir begrüßen uns und sie ist immer freundlich. Also ein Vorbild an Freundlichkeit, diese Frau. Und ja, sie hat sicherlich Verständnis dafür, dass nicht jeder ihre Zeitung haben möchte. Aber ich finde, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass Menschen andere ignorieren. Erst recht nicht, wenn sie ihnen freundlich begegnen. Das kann doch nicht sein, oder? Und deswegen, da ist mir erst richtig bewusst geworden, wie schlimm es ist, wenn wir einander ignorieren. Und Abraham schaut einfach weg. Und durch sein Wegschauen eskaliert die Situation. Hier steht, Sarah demütigte Hagar. Mal ganz ehrlich, was glaubt ihr, was ist hier passiert? Ihr dürft euch gerne melden. Was hat Sarai mit Hagar gemacht? Wenn hier steht, er demütigte sie. Hat jemand einen Vorschlag? Können wir uns in die Situation einer ägyptischen Sklavin bei einem Beduinenvolk versetzen? Die hat ihr nicht was erzählt. Ja, wir wollen mal ganz klar und Butter bei die Fische machen, wie man im Norden sagt. Die wurde verprügelt. So sehr, dass Hagar sagte, ich gehe lieber in die Wüste, ich gehe lieber sterben, als dass ich das weiter ertrage. So war die Situation. Und das ist dabei rausgekommen, weil Abraham weggesehen hat. Und Abraham tut so, als wenn es ihn nichts angehen würde. Am Ende flieht Hagar in die Wüste, weil es so unerträglich ist. Und Hagar ist ein Flüchtling. Eine Geflüchtete. Sie flieht vor der Gewalt in ihrer eigenen Familie in dem Fall. Und es gibt so viele Menschen, die heute auf der Flucht sind. Vor Gewalt oder vor Armut, vor Perspektivlosigkeit. Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, viele Menschen sind heute auf der Flucht, weil wir im reichen Westen weggeschaut haben. Sind wir in der Lage und bereit, uns den Schuh anzuziehen, dass es Menschen in dieser Welt unsagbar schlecht geht, weil es uns unsagbar gut geht? will das jetzt nicht sehr viel erweitern, aber dahin führt es, wenn wir wegsehen. Und schauen wir denn hin? Ja, wir haben natürlich den Krieg in der Ukraine vor Augen. Aber wisst ihr, wie viele Kriege es noch in der Welt gibt? Wie schrecklich es im Jemen zurzeit ist? Wie trostlos es in Sudan und Äthiopien ist? Oder in Eritrea? Und dass die Menschen dort sagen, wie soll ich hier überleben? Und die haben auch Internet. Und die sehen, wie wir leben. Ganz ehrlich, wenn ich in ihrer Lage wäre, könnte ich gut verstehen, warum sie sagen, ich will auch so leben. Wenigstens ein bisschen. Lasst mich bei denen wenigstens den Fußboden putzen. Dann geht es mir besser als hier. Und diese Situation ist so, weil wir wegsehen. Weil wir wegsehen auch manchmal unsere Verantwortung für das Leid in dieser Welt. Und Gott übersieht Gott auch das Leid. Das ist ja der Punkt, worum es geht. Gott ist derjenige, der hinsieht, der wahrnimmt, der sich anrühren lässt. Gott schickt seinen Engel zu Hagar, um sie zu versorgen und ihr Schutz zu geben. Er wandelt nicht sofort ihr Schicksal. Nicht auf wundersame Weise wird jetzt alles gut. Sarai freundlich zu ihr, Abraham wertschätzend und aufmerksam. Nein, so ist es nicht. Wir müssen ein paar Verse weiterlesen. Ab Vers 7 sind wir. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Und der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Das ist herausfordernd. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie den großen Mengen wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann sein wie ein Wildesel. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Übrigens auf Hebräisch El-Roi. El-Roi. Das ist Hebräisch für der Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott schickt seinen Engel zur Versorgung und zum Schutz von Hagar. Er wandelt, wie gesagt, nicht ihre Situation. Tatsächlich wird Sarah erst viele Jahre später schwanger. Wir kennen den Bericht, zumindest viele von uns. Übrigens führt das zur nächsten Eskalation. Auf diese Art und Weise, dass Sarah schwanger wird, ließ sich das Problem offensichtlich nicht lösen. Aber das ist auch nicht das, worum es ankommt, sondern Gott macht Hagar einen Zuspruch. Er sagt ihr: Ich sehe dich, und die Verheißung, die auf die Kinder Abrahams zutrifft, die trifft auch auf dein Kind zu, dass sie ein großes Volk werden. Gott sieht eine Zukunft, wo Hagar nur noch das Ende und den Tod gesehen hat. Gott sieht, steht zu seiner Verheißung und steht eben auch zu Hagar und Ismael. Gott ist treu. Auch wenn wir das nicht wahrnehmen können, weil unser Horizont beschränkt ist. Und in diesem ganzen schrecklichen Durcheinander fühlt sich Hagar zum ersten Mal wirklich gesehen. Sarai hat auf sie herabgesehen, Abraham hat weggesehen, Gott sieht hin. Der Gott, der mich sieht. Aber dieser Gott schaut nicht mit Ignoranz oder Verachtung auf sie und sagt: Hagar, was hast du für ein schreckliches, so Schreckliches getan, du bist weggelaufen, du hast dich dem Mann deiner Herrin an den Hals geworfen. Kein Pass auf, kleines Auge, was du siehst, sondern er schaut gnädig auf sie herab. Wie gesagt, es hätte genug Grund gegeben, Hagar hier zu kritisieren, dass sie bei dieser Geschichte mitgemacht hat. Aber Gott sieht sie in Gnade an. Er verspricht ihr nicht den Himmel auf Erden. Darum geht es nicht. Er verspricht ihr seine Treue und er verspricht ihr seinen Beistand. Wenn wir heute beten, und wir werden uns gleich, ihr kennt das, Zeit nehmen, auch für eure ganz persönlichen Anliegen. Wir haben gerade eben schon für ganz wichtige Anliegen gebetet, für die Gemeinde, für die Stadt, für den Frieden in dieser Welt und in unseren Familien. Aber wenn wir jetzt gleich uns Zeit nehmen für das ganz persönliche Gebet, dann wenden wir uns an den Gott, der uns sieht, so wie er Hagar gesehen hat. Ein Gott, der uns mit Augen der Liebe, Gnade und Vergebung anschaut. Nicht trotz, sondern weil wir es nicht verdient haben, aber es so bitter nötig haben. Ein Gott, der uns mit großer Weisheit und Weitblick sieht. Er sieht eine Zukunft, die wir nicht einmal erahnen können. Wenn wir also bitten, fürbitten, dann wollen wir uns auch demütigen unter dieser Perspektive Gottes und sagen, ja, wir haben einen Plan, wir haben eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist, aber deine Idee ist besser. Wenn Gott uns sieht, dann kontrolliert er uns nicht, sondern er sorgt sich um uns. Er kümmert sich, eben nicht immer, wie wir es wollen, aber so, wie es gut ist. Und wenn wir uns dieses Gebet vor Augen führen, dann wollen wir auch lernen. Wir wollen lernen, wie Gott zu sehen. Mit Wertschätzung und Liebe untereinander, mit Hinschauen, mit einer Sicht auf uns untereinander und verstehen, damit wir gestärkt werden an Seele und Geist, damit wir einander wertschätzen können. In größter Not, aber keineswegs ohne Schuld, lernt Hagar den Gott kennen, der sie und uns alle mit Augen der Liebe und Fürsorge anschaut. Gott sieht auch dich und deine Liebe und er sieht in dir sein geliebtes Kind, voll von Nöten und Bedürfnissen, aber auch von Gaben und Möglichkeiten. Wenn er dich sieht, dann wird ihm warm ums Herz. An diesen Gott, der schon immer gütig und liebevoll war, wenden wir uns jetzt in unserer Fürbitte. Amen.